Dank, Herr Schröder, für diese netten einführenden Worte zu dem, was ich Ihnen heute Abend gerne vortragen möchte. Der Titel heißt ja zur Genese von Wissensräumen und Wissensgegenständen. Und was man sich vielleicht darunter vorzustellen hat, dürfte dann in den folgenden 45 Minuten etwas klarer werden. Ich möchte aber das vielleicht schon für Sie ganz am Anfang in vielleicht einem Satz so zusammenfassen, dass es mir, worum es mir eigentlich geht und wozu ich diesen Vortrag heute Abend auch als einen kleinen Beitrag verstehe, ist Ansätze zu einer Kulturgeschichte des Experiments. Also das ist eigentlich auch das Zentrum der Arbeiten, mit denen ich mich in den letzten 10 Jahren auseinandergesetzt habe. Und diese Auseinandersetzung selber ist nun aber wieder eingebettet in einen, ja, man könnte vielleicht sagen, einen Trend, der sich in der Wissenschaftsgeschichte seit etwa 2 Jahrzehnten verfolgen lässt und der dazu geführt hat, dass die experimentellen Praktiken und mit ihnen auch die dazugehörigen Räume und auch die Gegenstände des Wissens verstärkt in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit von Wissensforschung und von Wissenschaftsgeschichte gerückt sind, und zwar in einem Ausmaß, dass man bisweilen auch von so etwas wie einer praktischen Wende gesprochen hat, in Anführungsstrichen. Heutzutage redet man ja, gibt es nur noch Wenden. Früher hieß das alles Revolution, heute ist es Wende. Nun, angesichts der Tatsache, dass das Experiment spätestens seit Francis Bacons Novum Organum als das eigentliche Wahrzeichen der Wissenschaften gilt, und wir haben das ja auch eben noch einmal von Herrn Schröder gehört, ist es natürlich irgendwie erstaunlich, dass die Wissenschaftsphilosophie und mit ihr auch die Wissenschaftsgeschichte erst so spät und dann auch relativ zögerlich auf eine eingehende Analyse des experimentellen Tuns und seiner wissenserzeugenden materiellen Dynamik eingelassen hat. Und meine These gleich zu Anfang des Vortrags ist, dass es für diese historische Verspätung, Nachträglichkeit, Gründe gibt, die enger mit den Räumen, den Gegenständen und den Praktiken der Wissensproduktion zusammenhängen, als man das gemeinhin annimmt. Denn die Gesten des Wissens sind, wie uns Michael Polanyi ja in seinen Büchern aus den 50er Jahren eindrücklich gezeigt hat, zu einem entscheidenden Teil implizit und stumm. Die Objekte des Wissens im engeren Sinne sind in der Regel unscheinbare, wenig spektakuläre Dinge. Man könnte sagen, sie liegen nicht auf der Hand. Und die modernen Laboratorien sind, wie die Soziologie sozialer Räume uns lehrt, keine öffentlichen Bezirke, sondern eher separate und separierte Lokale und Lokalitäten. So denkt denn auch der Laie unwillkürlich an Geheimnisvolles, wenn er das Wort Laboratorium hört. Die geschlossenen Örtlichkeiten der modernen Labore, die emblematischen Wissensräume der Moderne, sind aber das, wenn man so will, paradoxe Resultat und auch Ergebnis einer Wissenschaft, die sich programmatisch genau dem Gegenteil verschrieben hat, nämlich der Öffentlichkeit, der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit ihrer Ergebnisse. Wenn sich also die neuzeitliche Wissenschaft durch die Schaffung eines epistemisch offenen und eines ihrem wissenschaftspolitischen Selbstverständnis nach öffentlichen Erkenntnishorizonts im Verlauf der Geschichte geformt hat, so erzeugt sie offensichtlich andererseits, und zwar im Prozess der Durchsetzung eben dieser Gestalt, genau jene abgeschiedenen und aparten Bereiche, die sie offensichtlich benötigt, um die ihr eigene Offenheit überhaupt angemessen praktizieren zu können. Und Sie sehen schon, da ist eine merkwürdige Dialektik im Gange zwischen Aufschließung und Abschließung, zwischen öffentlichem und privatem, auf das ich am Ende meines Vortrags dann noch einmal etwas ausführlicher zurückkommen möchte. Nun, mit Michel de Certeau können wir Orte von Räumen des Wissens unterscheiden. Ein Ort schafft eine Ordnung, garantiert, dass die Dinge sozusagen am rechten Ort stehen, setzt Elemente zueinander in Beziehung, schafft Stabilität und Struktur. So, man könnte also die Institute, die Institutionen und auch die Instanzen der Wissensproduktion demnach als Orte des Wissens bezeichnen. Und Fallstudien, wie man sie ja aus der Wissenschaftsgeschichte kennt, beschäftigen sich in der Regel dann eben mit genau solchen Orten, nämlich Beispiel dem California Institute of Technology oder einem Kaiser-Wilhelm-Institut oder vielleicht der Universität Göttingen oder vielleicht einer Akademie der Wissenschaften oder vielleicht auch mit einem botanischen Garten. Ein Raum dagegen ist eher ein dynamisches Netzwerk von mobilen Elementen. Er hängt von den Operationen ab, die ihn ausrichten, von den Zeiten, die ihn strukturieren, von den Bedingungen, unter denen er sich entfaltet oder auch zusammenschrumpft. Laboratorien und Versuchsgärten, Studierstuben und städtische Biotope sind Beispiele für solche historisch veränderlichen Räume des Wissens. Und mit ihnen und genau ihnen, also mit diesen Räumen, hat man es als Epistemologe zu tun, wenn man die Dynamik der Wissenserzeugung verstehen möchte. So viel zu den Räumen erst einmal grundsätzlich. Die Gegenstände des Wissens habe ich in anderem Zusammenhang als epistemische Dinge bezeichnet. Und zwar deswegen, weil es diejenigen Dinge sind, denen die Anstrengung der Erkenntnis gilt. Und das müssen nicht unbedingt Objekte im engeren Sinne des Wortes sein. Was charakteristisch ist für epistemische Dinge, also für Wissensdinge, emphatisch, so wie ich sie sehe, ist, dass sie in der Regel mit einer gewissen Unschärfe daherkommen, also eine charakteristische Unbestimmtheit haben. Denn wenn sie Dinge der Forschung sein sollen, dann heißt das ja, dass man sie eben noch gar nicht zu dem aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig fassen kann im Kontext der technischen Bedingungen, der gegeben ist und unter denen man diesen Erkenntnisdingen nachspüren kann. Und so nimmt denn auch zwischen den epistemischen Dingen und dem technischen Kontext, in den wir sie versuchen, uns verfügbar zu machen, das, was wir auch oft öfter als ein Modell bezeichnen, so etwas wie eine Mittelstellung ein. Also ein Modell, wenn ich das richtig sehe, liegt irgendwo so in der Mitte zwischen Technik und zwischen, um es jetzt mal so zu sagen, Grundlagenforschung. Nun, in der Wissenschaftstheorie ist außerordentlich viel von Modellen die Rede gewesen, ebenso natürlich auch von Analogien und von Metaphern, insbesondere wenn es um die sprachliche Konfiguration von Modellen ging. Modelle haben aber auch eine materielle Seite und die interessiert mich hier. Als materielle Wissensgegenstände sind sie in der Regel so weit etabliert, dass sie als erfolgversprechende Forschungsattraktoren wirken können. Andererseits sind sie aber normalerweise auch noch nicht so weit stabilisiert und auch nicht so weit standardisiert, dass sie als unproblematisch gelten und als Subroutinen in die technischen Randbedingungen etwa eines Experimentalaufbaus integriert werden könnten. So dass man also vielleicht frei nach Georges Canguilhem sagen könnte, ein Modell ist ein Wissensobjekt, das noch etwas zu wünschen übrig lässt. Es funktioniert genau durch den erkenntnistreibenden Mangel, den die Übertragung von einer Domäne auf die andere erzeugt und der sie aber auch fruchtbar macht. Nun, solange die analytische Wissenschaftsphilosophie die Reflexion über Wissenschaft und Technik begleitete und zu einem gewissen Maße auch beherrschte, ich glaube, dass man das zumindest für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sagen kann, konnte logischerweise, müsste man jetzt wohl sagen, wenn man im Rahmen der analytischen Wissenschaftsphilosophie bleiben würde, kaum von Bedeutung erscheinen, was sich in diesen Räumen und was sich an diesen Objekten, also gewissermaßen außerhalb des erkennenden Subjekts und seiner sprachlichen Äußerungen im Einzelnen abspielte. Und so ist es dann auch lange Zeit so gewesen, dass Entdeckungszusammenhänge allenfalls für Biografen und vielleicht noch für Kreativitätsforscher wichtig waren und ihnen im Lager der Philosophen, am ehesten noch die Phänomenologen, eine gewisse Aufmerksamkeit schenkten. Mindestens jedenfalls insofern diese sich immer schon bis zu einem gewissen Grad für das Verhältnis von Alltagserfahrung und von wissenschaftlichem Wissen interessiert haben. Und diese Situation, philosophiehistorische Situation auch, zumindest bezogen auf die Bemühungen zu verstehen, was eigentlich Wissenschaft ist, hat sich nachhaltig erst etwa um die Mitte des 20. Jahrhunderts geändert. Namen wie Ludwig Fleck, Gaston Bachelard, Michael Polanyi und Thomas Kuhn sind eng mit den um diese Zeit einsetzenden Bemühungen verbunden, das Experiment aus dem engen Korsett der Hypothesenprüfung herauszulösen, das ihm im analytisch-deduktiven Wissenschaftsschematismus ja bekanntlich zugewiesen war. Und den Boden zumindest dafür zu bereiten, und ich glaube, alle die von mir genannten Historiker und Philosophen haben dazu beigetragen, das Experimentieren als etwas viel Umfassenderes, nämlich als so etwas wie eine wissenschaftliche Lebensform, um den Ausdruck von Edmund Husserl aufzugreifen, das Experimentieren als eine wissenschaftliche Lebensform zu begreifen. Und das Experimentieren in seiner ganzen Reichhaltigkeit und auch Vielfältigkeit in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen ist seit dieser Zeit nicht mehr beschränkbar auf eine bloße analytische Prozedur des Testens. Es interessiert an ihm nicht mehr allein und auch gar nicht mehr in erster Linie seine Verwendung als empirisches Kontrollverfahren, sondern es geht jetzt vielmehr darum, die jeweils ganz besonderen historischen Konstellationen zu verstehen, die der Prozess der Erkenntnisgewinnung erzeugt. Konstellationen von Instrumenten, Verfahrensweisen, epistemischen Objekten, Modellorganismen, Wissensräumen, Fertigkeiten. Und diese Konstellationen können ganz unterschiedliche Formen annehmen, je nach der Besonderheit der Elemente, die in sie eingehen. Nun, Sie sehen schon, wenn man unter einer solchen Perspektive an die Wissenschaftsgeschichte herangeht, dann ist das eigentlich nicht mehr so sehr, steht nicht mehr so sehr im Vordergrund die Frage nach den einzelnen Disziplinen, ob das jetzt nun Physik ist oder ob das Chemie ist oder ob das Biologie ist. Also unter dieser Perspektive ist eine Disziplinenwissenschaftsgeschichte irgendwie nicht mehr, sagen wir mal, der entscheidende Gesichtspunkt, sondern es geht vielmehr darum, nachzuvollziehen und an historischen Beispielen auch aufzuarbeiten, wie eben genau solche Amalgamierungen von Fertigkeiten, von Wissensräumen, von Modellorganismen, von epistemischen Objekten, von Verfahrensweisen und natürlich immer wichtiger werdend im Verlauf der letzten 300 Jahre auch Apparaturen und Instrumenten, immer wieder die Praxis und damit auch den Begriff dessen formen und auch immer und ständig zwar verändern, was es überhaupt heißt, Wissenschaft zu betreiben, also Wissenschaft selber sozusagen als Tätigkeit, als historisch konstituiert zu verstehen. Es ist nicht, was unter Wissenschaft verstanden worden ist oder verstanden wird, ist nicht immer das Gleiche gewesen. Und was als wissenschaftliches Faktum zählt oder was als Ergebnis gilt, dass es wert ist, der Gemeinschaft der Wissenschaftler und der Öffentlichkeit mitgeteilt zu werden, unterscheidet sich, wenn man etwa das 17. Jahrhundert mit dem 20. vergleicht, ganz gewaltig. Und diese historischen Bewegungen geht es in einer Wissenschaftsgeschichte, die sich eben sozusagen auch auf die Praxis der Wissenschaften, über die Praxis der Wissenschaften beugt und nicht nur so als zum Maßstab ihrer eigenen Analyse die ideologischen Überhöhungen nimmt, die natürlich die Wissenschaft sozusagen als Wahrheitsdiskurs immer schon mit sich geführt hat. Nun, diese Lebensform namens experimentelle Erkenntnisgewinnung, die ja eine durchaus opportunistische Angelegenheit ist, hat einen epistemologischen Kern, den bereits Gaston Bachelard klar herausgearbeitet hat, französischer Epistemologe, der seine ersten wichtigen Schriften in den späten 20er und frühen 30er Jahren verfasst hat und auch zu der damals schon, also vor etwa 70 Jahren nun, darauf hingewiesen hat, dass man die modernen Naturwissenschaften als, wie er sich ausdrückte, also er hat den Ausdruck Phänomenotechnik erfunden, Phänomenotechnik, dass also die modernen Naturwissenschaften als Phänomenotechniken zu verstehen seien. Und was das heißt, ist, was er damit meint, ist, dass sich die Naturwissenschaften, jedenfalls die nicht-trivialen und damit die interessanten Erscheinungen, die sie untersuchen, im Labor selbst technisch zu- und herrichten müssen. Die Erscheinungen, mit denen sie sich in der Regel beschäftigen, sind in der Alltagserfahrung nicht unmittelbar verfügbar und zugänglich. Und Bachelard hat argumentiert, dass gerade die scheinbar einfachsten und grundlegendsten Vorgänge, mit denen es die modernen Naturwissenschaften zu tun haben, also die Elementarerscheinungen gewissermaßen, in der Wissenschaftswirklichkeit, also in der wissenschaftlichen Praxis, gerade die am meisten abgeleiteten sind, weil sie in der Regel am stärksten der phänomenotechnischen Arbeit der Reinigung unterworfen werden müssen, um sie überhaupt zur Darstellung bringen zu können. Ich möchte an dieser Stelle für einen Moment auch noch den vor kurzem verstorbenen, wie ich meine, großen Theoretiker der Praxis aus soziologischer Perspektive, Pierre Bourdieu, zu Wort kommen lassen. Was er nämlich in seinem letzten Buch, sein letztes Buch heißt Science de la Science et Reflexivité, Wissenschaft der Wissenschaft und Reflexivität. Was er dort über die Praxis sagt, ist, glaube ich, ganz besonders auf die wissenschaftliche Praxis gemünzt, die ja normalerweise jedenfalls sich nicht im Raum der Medienpräsenz und auch nicht im Raum der öffentlichen Darstellung abspielt. Die Praxis, sagt Bourdieu in seiner Abschiedsvorlesung am Collège de France, und das ist jetzt ein Zitat, ist immer noch unterbeachtet und unteranalysiert. Wohl deshalb, weil man, um sie zu verstehen, paradoxerweise viel mehr theoretische Kompetenz aufbringen muss, als nötig ist, um eine Theorie zu verstehen. Man muss sich davor hüten, die Praktiken auf die Vorstellung zu reduzieren, die man von ihnen haben mag, wenn man sie nur auf der logischen Ebene kennt. Aber gerade weil eine solch angemessene Theorie der Praxis fehlt, sind die Wissenschaftler selbst auch nicht in der Lage, ihre Praktiken unter einer solchen Voraussetzung zu beschreiben, die es erlauben würde, dass sie selbst und auch wir diese Praktiken wirklich verstehen. Zitat Ende. Nun, das Prinzip der wissenschaftlichen Praxis beschreibt Bourdieu als ein System, wie er sich dann an einer anderen Stelle ausdrückt, als ein System von Erzeugungsdispositionen, die zum großen Teil unbewusst funktionieren, übertragbar sind und die Fähigkeit haben, sich auszubreiten. Und ich denke, um die Analyse solcher Erzeugungsdispositionen geht es beim Verständnis der Genese von Wissensräumen und von Wissensgegenständen ganz besonders, aber vielleicht nicht nur, vielleicht auch, wenn es um Kunstproduktion geht. Was können wir also tun? Wie erschließt sich insbesondere dem Wissenschaftshistoriker die experimentelle Praxis dann? Nun, ein möglicher Zugang zum Feld des Experiments, und der ist in den letzten Jahren und letzten zwei Dekaden vielleicht auch von einigen Wissenschaftshistorikern erfolgreich praktiziert worden. Ein solcher möglicher Zugang zum Feld des Experiments ist die Replikation von Instrumenten, also der Nachbau von experimentellen Anordnungen. An einigen Universitäten in Deutschland von Wissenschaftshistorikern auch gemacht, also etwa an der Universität Oldenburg, teilweise auch in Zusammenarbeit mit Museen, wie etwa dem Deutschen Museum in München. Die Mühen der Rekonstruktion und die Lücken, die sich dann dabei auftun, werden dann in diesem Vorgang der Rekonstruktion selber die Quelle von Wissen über die Praxis, die damals dazu geführt hat, diese Instrumente herzustellen. Eine andere mögliche Quelle zum Verständnis wissenschaftlicher Praxis erschließt uns und hat uns erschlossen die Laborsoziologie, wie sie vor allem in den späten 70er Jahren von Bruno Latour praktiziert worden ist, auch von Karin Knorr-Zettina hier in Deutschland und anderen auch angelsächsischen Wissenssoziologen, und die uns einen nahen Blick auf das Machen von Wissenschaft unter mehr ethnomethodologischen Gesichtspunkten erlaubt hat und ermöglicht hat. Nun bin ich weder Ethnomethodologe noch Instrumentenrekonstrukteur, also was bleibt mir dann noch als Historiker? Was gibt es vielleicht auch für den Historiker spezifische Zugänge, um etwas über die experimentelle und die wissenschaftliche Praxis zu lernen? Ich glaube, es gibt sie, und zwar besteht dieser Zugang in der Analyse und Rekonstruktion von Laborprotokollen und von Labornotizen, diesen experimentiernahen Formen gewissermaßen des Aufschreibens und Umschreibens in der Produktion von Wissen, die angesiedelt sind im Zwischenraum zwischen dem gedruckten Text auf der einen Seite, dem, was dann schließlich als Produkt sozusagen an die Öffentlichkeit gegeben wird, und der materiellen Veranstaltung des Experimentierens selbst. Also dazwischen schiebt sich sozusagen ein Feld des Schreibens, des Aufschreibens und des Umschreibens, das uns normalerweise nicht zugänglich ist, und das aber den Wissenschaftshistoriker relativ nahe an den epistemologischen Kern des Laboralltags und damit an ein Verständnis der Genese von Wissensgegenständen heranbringen kann, obwohl, wie ich nun aus eigener Erfahrung sagen muss, diese Dinge oft außerordentlich schwierig auszuwerten und zu entziffern sind. Aber sie transportieren als Dokumente etwas von jenem Unbewussten, das Bourdieu angesprochen hat, und gewissermaßen ex negativo auch von den Zwängen der öffentlichen Seite des Wissens, denn diese Zwänge sind sozusagen in diesen Aufschreibeformen, in diesen Aufschreibesystemen ja noch gar nicht präsent. Und so, um nur ein Beispiel Ihnen zu sagen, das stammt jetzt nicht von mir, sondern von dem Wissenschafts- und Medizinhistoriker Mirko Gmeck, der schon in den späten 60er und 70er Jahren anhand der Laborbücher des französischen Physiologen Claude Bernard gezeigt hat, der übrigens auch ein Lehrbuch geschrieben hat, ein wissenschaftstheoretisches Lehrbuch mit dem Titel Einführung in die experimentelle Medizin, also eine philosophische Einführung. Und Mirko Gmeck hat gezeigt, dass in diesem Buch gewissermaßen so ziemlich alles auf den Kopf gestellt ist, was Bernard selber im Labor, wenn man seine Laborbücher analysiert, praktizierte. Während nämlich seine Veröffentlichungen sich entschieden, seiner eigenen öffentlich geführten Kampagne zur Anerkennung der Physiologie als biologische Leitwissenschaft des 19. Jahrhunderts anpassten, laufen die Notizen im Tagebuch ganz auf einen Vergleich, und zwar immer wieder von Bernard auch selber explizit vollzogenen Vergleich der Tätigkeit des Experimentators mit der des Künstlers hinaus und betonen gerade den tastenden und den vorläufigen Charakter des Experimentierens. Apropos Leitwissenschaft, neue Biowissenschaften, es gab diese Diskussion auch schon im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Physiologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nun, ich glaube, dass solche Studien, wenn man sich wirklich dieses Material verfügbar zu machen, dass im Rahmen von solchen Studien die von den Wissenschaftlern selbst ja meist intuitiv verfolgten Verfahren des Experimentierens, vieles davon wird im Experimentieralltag ja gar nicht explizit gemacht, wenigstens ansatzweise rekonstruiert werden können. Und dann würden also Labortagebücher als Dokumente dienen, an denen sich die Dynamik der Wissensgenese studieren lässt und aus denen sich auch implizite Erkenntnisstrategien überhaupt erst erschließen lassen, wenn denn Strategie hier der richtige Ausdruck ist. Nun, eine weitere Perspektive von historischen Laborstudien, die sich eben auf solche Dokumente, auf solche primären Aufschreibeformen, könnte man vielleicht sagen, stützt, wäre es, das ist jetzt so ein bisschen ein Seitenblick, dass man Laborbücher und alle diese Materialien, die so eben in geschriebener Form dann auch hinterlassen werden, nicht nur sozusagen als Spuren der Vergangenheit zur Rekonstruktion von Abläufen versucht zu verwenden, sondern dass man sie auch als Instrumente der Forschung begreift. Also dieses Aufschreiben, dieses primäre Aufschreiben im Labor hat ja auch so etwas wie einen forschungsorganisierenden Effekt. Also, und das würde dann auch heißen, diese Verschriftungen in ihrer positiven Funktion zu erfassen, nämlich in ihrem Enhancement-Funktion für den Forschungsprozess und für die Organisation der Wissenserzeugung. Also Laborbücher dann nicht nur einfach als schriftliche Spuren einer experimentellen Tätigkeit, sondern selbst als Forschungswerkzeuge. Und ich glaube, dass genau das es ist, was man findet, wenn man etwa in die Archäologie des Wissens von Michel Foucault aufschlägt und dort einen Satz findet, wie etwa den folgenden, das ist jetzt ein Zitat: Das Dokument ist für die Wissenschaftsgeschichte nicht mehr jene inerte Materie, anhand derer sie das zu rekonstruieren versucht, was die Menschen gesagt oder getan haben, was Vergangenheit ist und wovon nur noch Spuren übrig sind. Die historische Arbeit sucht nach der Bestimmung von Einheiten, Mengen, Serien und Beziehungen im dokumentarischen Gewebe selbst. Und diese literarischen Erzeugnisse der Forschungsarbeit in ihrer, man könnte vielleicht sagen, in ihrer dokumentarischen Materialität, diese dokumentarischen Massen, wie sie dann von Foucault auch bezeichnet worden sind, umschreiben und organisieren einen Wissensraum, der schon nicht mehr völlig dem Materiellen der experimentellen Anordnung selbst angehört, der andererseits aber auch noch nicht in den Raum der gedruckten Mitteilung übergegangen ist. Und dieser Raum, glaube ich, dieser Zwischenraum, müsste man genauer sagen, weist paradoxe Züge auf. Von einer merkwürdigen Vermischung von explizitem und implizitem, von öffentlichem und von privatem. Ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich möchte vielleicht jetzt im letzten Teil dieser Ausführungen noch ein bisschen konkreter werden und auch noch kurz auf eine Fallstudie eingehen. Und zwar handelt es sich um die frühen Vererbungsversuche eines der sogenannten Wiederentdecker der Mendelschen Gesetze, Karl Korenz, der gelebt hat von 1864 bis 1933. Korenz war, Sie sehen ihn hier, in seinem Feld, Versuchsfeld in Berlin-Dahlem im Hintergrund. Wenn man genau hinsieht, kann man auch als Gebäude das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie erkennen, an dem er dann in seinen späteren Lebensjahren gelandet war und das dann von der, als die Freie Universität gegründet wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg rekrutiert worden ist von der Germanistik und vom Immatrikulationsbüro der FU. Also keine Biologie mehr dort drin und auch kein Versuchsgarten mehr. Korenz ist Schüler gewesen in München des Schweizer Botanikers Karl Wilhelm Nägeli und wie gesagt, war an verschiedenen Orten tätig und ist schließlich in Berlin-Dahlem gelandet als Direktor des KWI für Biologie. Nun, ich habe gefunden seine Labornotizen und Protokolle der Experimente, die er etwa in den Jahren 1894 bis 1899 mit Erbsen und Mais, das waren Kreuzungsversuche mit diesen zwei Pflanzensorten, und zwar damals noch Ende des 19. Jahrhunderts im kleinen botanischen Garten der Universität Tübingen, liegt ja mitten in Tübingen drin, war dann auch ein bisschen zu klein, sodass er seine Experimente auch auf die umliegenden Gärtnereien ausgedehnt hat. Und diese Kreuzungsexperimente haben dann bekanntlich zur Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln und damit auch zur Eröffnung des Zeitalters der Genetik geführt und eigentlich den ganzen Genetikboom, der im Wesentlichen die Biowissenschaften des 20. Jahrhunderts auszeichnet, überhaupt erst in Bewegung gesetzt. Nun, was für mich der Anlass gewesen ist, eigentlich mich doch etwas ausführlicher mit diesen Protokollen zu beschäftigen, war ein kleines Exzerpt, das ich fand. Wie sowas aussieht. Und aus dieser einen Seite geht hervor, dass Korenz im Gegensatz zu seinen eigenen 25 Jahre später, also in den 1920er Jahren, veröffentlichten Verlautbarungen, wo er in Briefen und auch in einer Selbstbiografie eben über seine frühen Experimente geschrieben hat, dass er im Gegensatz zu dem, was er 25 Jahre später behauptete, nicht erst nach getaner Arbeit, sondern bereits im April 1896 den berühmten Aufsatz von Gregor Mendel gelesen haben muss. Und der Zeitpunkt der Lektüre, später hieß es immer, ne, das ist eine dieser berühmten Newton-Apfelgeschichten. Also man liegt schlaflos im Bett und wacht dann, oder braucht ja gar nicht aufzuwachen, aber es gehen einem viele Dinge durch den Kopf und dann plötzlich kommt einem wie ein Blitz die Erleuchtung und man hat das Heureka-Erlebnis und dann geht man in die Literatur und arbeitet die Dinge aus. Und hier tritt einem also nun entgegen, dass die Lektüre schon vor eben 4 Jahre vorher stattgefunden haben muss, und zwar genau in dem Monat, in dem diese Kreuzungsexperimente anfingen und in dem Korrenz seine ersten Erbsen in seinem Tübinger Garten ausgesät hat. Nun liegt natürlich die Vermutung nahe, jetzt haben wir wieder mal man kann ja nicht so richtig jetzt, sagen wir mal, von Betrug oder so sprechen, aber eine systematische Fehlleitung der Öffentlichkeit oder zumindest sozusagen die nachträgliche Selbststilisierung eines Wissenschaftlers. Aber diese erstmal einmal naheliegende Idee, die trügt dann auch wieder, denn ich habe mir die Mühe gemacht, wirklich mir alle diese Protokolle aus diesen 3 Jahren anzusehen, und das Ergebnis dieser Durcharbeitung, die auch ja doch einige Anläufe und einige Jahre Zeit auch gekostet hat, ist, dass es überhaupt keine Rückschlüsse darauf gibt, dass Korrenz etwa in der Zielsetzung seiner experimentellen Kreuzungsarbeit, in der anfänglichen Zielsetzung seiner Kreuzungsarbeit, von der Durchsicht der Mendelschen Arbeit irgendwie merklich beeinflusst gewesen wäre. Er hat ein ganz anderes Forschungsziel am Anfang gehabt. Er wollte nämlich suchen nach dem, was im späten 19. Jahrhundert unter dem Stichwort Xenien diskutiert worden ist, und das ist eine merkwürdige Erscheinung, die bei der Kreuzung von Pflanzen auftritt, und zwar, dass Eigenschaften der pollengebenden Pflanze bereits an den Samen der Mutterpflanze sichtbar werden und nicht erst in der nächsten Generation der Nachkommen, die aus diesem Samen entstehen. Und die Gartenerbse, die schien dem Korrenz aufgrund von Literaturberichten, ebenso wie der Mais übrigens, ein gutes Versuchsmaterial für diese Fragestellung zu sein. Und wenn man also diese Rekonstruktionsarbeit durchführt, wird man zu dem Schluss zumindest hingeführt, dass Korrenz trotz der Lektüre von Mendels Aufsatz die Bedeutung der dann, wie man ja weiß, sozusagen aus dem Schulwissen über die Mendelschen Gesetze, die Bedeutung der in der zweiten Generation von solchen Kreuzungsexperimenten zu beobachtenden Spaltung von Merkmalen, in der ersten Generation ist ja alles einheitlich und dann spaltet sich das alles auf, dass ihm die Bedeutung dieser Vorgänge überhaupt nicht sofort und unmittelbar klar war. Und erste Hinweise, wie man auch eben im Anschluss an Mendels Ergebnisse hätte vermuten können, dass ihm dann dieser Befund sozusagen aus seinen Erbsenkreuzungen entgegengetreten wäre, bestätigen sich auch nicht. Denn der erste Verdacht, dass hier etwas im Spiel sein könnte, was letztendlich dann den Korrenz in eine ganz andere Richtung geführt hat, die hat er nicht bei seinen Erbsenkreuzungen gemacht, sondern bei den parallel durchgeführten Maiskreuzungen. Und dort auch noch ist der Befund, der ihn dann etwa 2 Jahre später, also im Frühjahr 1898, wirklich stutzig gemacht hat, auf eine unabsichtliche Rückkreuzung zurückzuführen. Also gar nicht sozusagen aus der Systematik des Experiments abzuleiten, sondern aus der Tatsache, dass er eine Pflanze für eine reine Linie gehalten hat, die aber, wie sich eben nachträglich herausstellte, ihrerseits schon eine Kreuzung. eine etwa durch 4 Jahre hindurch praktizierte Kreuzungsarbeit gewesen, die erst zu einem gewissen Grad reifen musste und erst ihm selber gewissermaßen als Experimentalsystem verfügbar werden musste, sodass er anfangen konnte, sozusagen auf Nebengeräusche zu achten und schlussendlich dann seine ursprüngliche Fragestellung nach den Xenien aufzugeben und in einen ganz neuen Raum, in einen ganz neuen Wissensraum vorzustoßen. Und das ist eigentlich so, das finde ich dann immer wieder die spannenden Momente in der Erzeugung von Wissen, denen ich auch in anderen Fallstudien eben versucht habe nachzugehen und die einfach ganz grundsätzlich die Frage betreffen oder Licht auf die Frage gerne werfen möchten, wie produktive Experimentalsysteme und die mit ihnen verbundenen Darstellungsweisen und Gegenstände des Wissens entstehen und wie sie sich aber auch verschieben und eine Dynamik entfalten können, die Forscher durchaus dann auch in Richtungen und zu Ergebnissen führen können, die sie zu Beginn ihrer Arbeit überhaupt gar nicht vorwegnehmen konnten. Und da scheint mir Correns eigentlich ein ganz besonders interessantes Beispiel dafür zu sein. Und zwar deswegen, weil er es ja vorweg rein theoretisch hätte wissen können. Denn er hatte ja den Mendel-Text vor sich liegen. Er hatte eine entscheidende Informationsquelle vor sich liegen, als er sein Experimentalsystem auf den Weg brachte. Aber diese Informationsquelle hat ihm offensichtlich unter der Fragestellung, mit der er seine Kreuzungsexperimente angefangen hat, offensichtlich nicht viel Sinn gemacht. Und wenn man sich diese Notiz auch analysiert, dann wird man auch feststellen, dass das eine ganz flüchtige Lektüre war, die im Grunde genommen auch gar nicht richtig erfasst, was der Kernpunkt der Mendelschen Arbeit ist. Also das, solche Bewegungen, derer kann man habhaft werden, wenn man sich wirklich die Mühe macht, sich auf dieses Detail der Erkenntnisproduktion einzulassen. Und dann ist es natürlich auch ein glücklicher Nebenumstand, eben genau der sozusagen der materiellen Struktur dieses Systems, mit dem Correns da gearbeitet hat, dass er sozusagen die Wissensgegenstände, auf die es ihm ankam und wo er ja auch seine Xenien zeigen wollte, das waren genau die Samen. Und die Samen hat er alle aufbewahrt und in der nächsten Generation, im nächsten Jahr auch wieder teilweise jedenfalls ausgesät, um sozusagen die nächste Generation seiner experimentellen Pflanzen zu züchten, sodass er also nicht nur ein papierendes Protokoll hatte, sondern sogar auch noch also in seinen Schachteln, auf seinen Regalen, wahrscheinlich irgendwo in der Scheune, ein Protokoll, ein ganz materielles Protokoll von verschiedenfarbigen Samen. Wie man jetzt an diesem Protokoll sehen kann, eine schon erfolgte Aufzeichnung, und zwar ist das hier auf der rechten Seite, nochmal durchzugehen und auf der linken Seite jetzt anzufangen, Berechnungen anzustellen, die, wenn man sie genau liest, hat er dann immer das sozusagen alle seine Samen zusammengezählt und sie dann nach Grün und Gelb sortiert. Und auch immer versucht zu rekonstruieren, wie viel davon er ausgesät hatte und die dann noch dazugezählt und dann versucht eben seine Prozentzahlen daraus abzuleiten und ist eben dann auf die seither für dominant-rezessive Kreuzung charakteristischen Verhältnisse von 3:1 anhand dieser Protokolle gekommen. Also das ist hier dann, glaube ich, noch ein zusätzliches spannendes Moment von diesem besonderen experimentellen System. Aber ich denke, um das vielleicht noch abschließend zu bemerken, dass solche Untersuchungen, wenn man die macht, die uns auch wieder auf ein Problem zurückführen, was der von mir bereits erwähnte Gaston Bachelard unter dem Begriff des epistemologischen Hindernisses diskutiert hat. Und damit auf die grundsätzliche Frage nach den Bedingungen der Entstehung von Neuem in den empirischen Wissenschaften. Und ich glaube, wenn Bachelard von epistemologischen Hindernissen spricht, dann geht es ihm, wie er das in seiner, er nennt das Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis, wie er dort bemerkt, geht es ihm nicht um eine, das ich zitiere jetzt, um eine Betrachtung äußerer Hindernisse, wie etwa der Komplexität oder der Flüchtigkeit der Erscheinung und auch nicht um eine Klage über die Schwäche der Sinne und des menschlichen Geistes, sondern im Erkenntnisakt selbst, in seinem Innern, in seinem Innersten, behauptet Bachelard, erscheinen aufgrund einer Art funktioneller Notwendigkeit Trägheit und Verwirrung. Das empirische Denken ist klar erst im Nachhinein, wenn der Apparat der Klärung zum Zuge gekommen ist. Soweit Bachelard. Und ich denke, den Dynamiken dieser empirischen Vernunft, die eben nicht klar zum Vornherein ist, in ganz unterschiedlich gearteten Räumen des Wissens nachzuspüren, die Entfaltungsdynamik von epistemischen Dingen in ihnen zu verorten, den Schach- und den Winkelzügen des Experiments zu folgen und auch sein Überraschungspotenzial zu verstehen, ist zumindest eine der Aufgaben, die wir uns in unserer Arbeitsgruppe in Berlin zum Ziel gesetzt haben. Und ein kleines Beispiel davon, von dieser Arbeit, habe ich Ihnen heute Abend vorgestellt. Vielen Dank.